ARD. Korridore. Folge 22. Der Gehörnte.
Ich hab keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Mir wurde so komisch weiß vor Augen und plötzlich alles ist durcheinander gegangen und dann bin ich aus der Tür. Und jetzt renne ich. Keine Ahnung. Sicher, folgen Sie mir. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, wohin.
Das stimmt nicht. Ich weiß genau, wohin.
Warte, du hast das alles auf Band?
Ist halt nicht sehr aussagekräftig. Es wird laut, alle schreien, es knallt und die Aufnahme geht aus.
Das klingt nach Telepathie.
Schwachsinn.
Er hat gesagt, du hast Fähigkeiten. Du hast erzählt, dass du früher auf Trainingscamps von denen warst. Es ist offensichtlich, Zoe. Du hast übersinnliche Fähigkeiten.
Das ist lächerlich.
Wie ist es denn sonst?
Was weiß ich? Keine Ahnung. Egal. Ich hab's da rausgeschafft. Das ist die Hauptsache.
Wenn du meinst.
Wäre es dir lieber, die hätten mich da behalten?
Zuletzt hatte ich den Eindruck, dir wäre das lieber. Überall, nur nicht hier.
Ich will immer noch hier raus. Aber bringt ja nichts, wenn wir draußen direkt wieder von Samus-Agenten festgenommen werden. Wir müssen irgendwas finden, was wir gegen die ausrichten können.
Ja, sag ich doch.
Du hattest recht. Zufrieden. Deine Mutter ist trotzdem verrückt.
Okay.
Was war in der Höhle?
Ist eine längere Geschichte. Lass uns vorher noch ein Tonband digitalisieren. Okay? Ist ein letztes.
Warum?
Aus Tradition.
War in der Höhle sowas Schlimmes?
Ich erzähl dir alles, okay? Aber nur noch ein Tonband. Ich brauche ein bisschen Zeit.
Muss ja wild sein.
Ein Band mehr oder weniger macht auch keinen Unterschied.
Wie du willst.
Echt?
Meine letzten Pläne waren dumm. Du bist der neue Boss.
Okay, wer war vorher der Boss? Du?
Natürlich.
Ich sehe uns eher als Team.
Wie auch immer. Welches Tape?
Keine Ahnung. Zieh eins. Überrasch mich.
Okay. Wie wär's dann mit dem?
In Ordnung. Es ist der 3.1.2023, 17.24 Uhr. Und wir digitalisieren jetzt das Tape mit dem Aktenzeichen VGP 08200801.
Es ist der 20.08.2008, 10.02 Uhr. Bei mir sitzt Malte Kempowski, geboren am 12.12.1989, Schüler der gymnasialen Oberstufe. Herr Kempowski, nur zu.
Sie können ruhig Malte zu mir sagen.
Ich will gar nicht so viel sagen, eigentlich sollen Sie reden.
Ich weiß, es ist ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Ich habe noch nie die ganze Geschichte erzählt. Wem auch. Aber vielleicht können Sie ja helfen, dass sowas nicht nochmal passiert. Deshalb bin ich hier. Das bin ich schuldig.
Wem sind Sie das schuldig?
Der Welt und Leonie auf eine Art.
Wer ist Leonie?
In Schulklassen wird man zufällig eingeteilt. Man guckt sich um und die Leute, mit denen man da in einem Raum gesteckt wurde, die sind jetzt das neue Umfeld, gezwungenermaßen. In fast jeder Schulklasse gibt es Leute, wo irgendwie selbstverständlich ist, dass die mal ein Paar werden. So war das mit Leonie und mir. Sie hat ihre evangelischen Jugendgruppen geleitet, die besten Französischklausuren geschrieben und ständig Unterschriften für irgendwas gesammelt. Ich war der Beste in Geografie und Sport, hatte keine Note schlechter als 2- und war 2-mal die Woche beim Tanzen, klassisch natürlich. Als Klassensprecher und Spitze der Schülervertretung haben wir in der 10. Klasse unseren eigenen Raum bekommen, wo wir jeden Mittwoch zusammen saßen, um Schülerzeitungen und Abschlussbälle zu planen. Ich war mir sicher, dass es da passieren würde, jeden Moment. Aber es passierte nichts. Unsere Lehrer haben 2006 verstanden, dass Computer vermutlich relevant bleiben werden. Und dementsprechend gab es erste zaghafte Versuche, uns Informatik beizubringen. Unser armer Physik- und Chemielehrer, kurz vor der Rente und keine Ahnung von PCs, musste mit uns in den hoffnungslos veralteten Computerraum. Hat 5 Minuten irgendwas über Nullen und Einsen geredet, dann gesagt, ich bin gleich wieder da, und war für den Rest der Stunde verschwunden. Sein Computer war mit dem Beamer verbunden. Sein Desktop wurde auf eine weiße Tafel ganz vorne im Klassenraum projiziert. Es hat keine 10 Minuten gedauert, da sind die Wiestedt-Zwillinge da dran gewesen und haben irgendwelche perversen Videos angemacht, um die Mädchen zu ärgern. Wirklich pervers. Es war ein Video mit 2 nackten Frauen und die haben in einen Becher, wie sagt man das richtig? Fäkaliert? Gekotet? Naja, jedenfalls haben die das danach gegessen und so. Das war furchtbar. Aber ein paar fanden es lustig und dann wurde sich gegenseitig überboten. Ich wusste vorher gar nicht, was es für grässliche Seiten im Internet gibt. Da gibt es Bildergalerien von echten Leichen. Total zerfetzt, nach Motorradunfällen und sowas. Das Motorrad und der Körper von dem Typen liegen auf der einen Seite des Bildes, der Kopf auf der anderen und überall Blut. Wenn sowas echt ist, sieht es nochmal ganz anders aus als in Film. Viel echter. Auf jeden Fall wurde das so ein Jungs-gegen-Mädchen-Ding. Die Jungs hatten immer ekligere Seiten, um die Mädchen zu schocken. Die Mädchen haben gesagt, die sollen aufhören. Ich habe mich rausgehalten. Leonie nicht. Der hat's irgendwann gereicht. Sie so, ihr denkt, ihr seid hart? Passt mal auf. Dann hat sie eine Webseite aufgerufen, auf der ein Live-Video lief, vor schwarzem Hintergrund. Das Video zeigte einen dreckigen Raum, Steinboden, Steinwände, alles grau mit braunen und roten Flecken. In der Ecke saß ein Typ, ungefähr unser Alter, dünn, blond, nackt, hatte die Beine an die Brust gezogen, einfach ins Leere gestarrt, gezittert. Man konnte alles nur ganz verzerrt hören, aber klang, als würde er ein Schlaflied summen. Die Zwillinge wollten das schon wegdrücken, langweilig und schwul. Dann ging eine Tür im Raum auf und ein Mann mit einer Ledermaske und einem Hirschgeweih auf dem Kopf kam rein. Ein großer, breiter, fetter Typ, der nichts anhat außer einer blutigen Schürze und einem Tanga. Alle waren voll am Durchdrehen. Schwul, haben sie geschrien und wollten, dass das Video ausgemacht wird. Der Typ hatte einen riesigen Vorschlaghammer dabei. Damit hat der... Der Kopf, wissen Sie, der... Die Füße haben noch so gezuckt. Aber das war... Es wurde total still im Klassenraum. Der Typ mit der Maske hat ein riesiges Messer dabei. Und dann... Wie ein Metzger das macht. Als wäre der Junge... Als wäre der Junge ein Tier. Hat ihn einfach... In aller Seelenruhe... Es ging sicher eine halbe Stunde lang so. Wir haben das alle wie erstarrt angeguckt. Keiner hat sich geregt oder was gesagt. Dann waren Schritte im Gang und Leonie hat ganz schnell ausgemacht. Unser Lehrer hat uns gelobt, dass wir so still waren und uns zur Belohnung früher in die Pause gelassen. Außer den Wiestedt-Zwillingen hat sich niemand gefreut. Ich habe Leonie hinterher beiseite genommen und gesagt, das war doch fake, oder? Und sie? Nein, das war live. Ich stand den Rest des Tages irgendwie neben mir. Beim nächsten Schülervertretungstreffen mit Leonie alleine habe ich sie ausgefragt, was das für eine Seite ist, woher sie die hat, was das sollte. Sie hat's erst so weggelacht und hat gesagt, dass sie es den Angebern in der Klasse mal zeigen wollte. Die denken, sie ärgern die Mädchen, aber ein Mädchen toppt sie alle. Dann habe ich immer mehr durchgehört, dass sie oft auf dieser Seite ist. Sie war ein richtiger Fan. Sie hat erzählt, dass ihr jemand den Link auf MySpace geschickt hat und sie das erst ganz furchtbar fand und nie wieder gucken wollte. Sie hat die Seite bei der Polizei angezeigt, aber die haben wohl gar nicht so richtig verstanden, was das ist. Deshalb fand Leonie, dass sie möglichst viel über die Seite rausfinden muss und hat angefangen, das ganz viel zu gucken. Mittlerweile fand sie, dass das, was die da machten, eine Art von Kunst ist. Sie zeigten die Wertlosigkeit des menschlichen Lebens. Das fand sie sehr tiefgründig. Ich habe das, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Was soll die Wertlosigkeit des menschlichen Lebens sein? Egal, sie wirkte begeistert. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich krieg einen echten Blick in sie hinein. Es war natürlich ein erschreckender Blick. Heute ist mir das klar. Damals war ich mit anderem beschäftigt. Das war meine Chance, Leonie endlich näher zu kommen. Also habe ich gesagt, dass mich das auch nicht mehr loslässt, was sie uns da gezeigt hat, und sie ganz lange über alles, was sie über die Seite weiß, ausgefragt. Es wurden mehrmals täglich neue Opfer in den Raum gebracht. Immer jung, immer nackt. Und jedes Mal kam derselbe Mann in Maske und Schürze und brachte sie um. Mit immer anderen Waffen und Methoden. Aber immer irgendwie, als wären die Opfer Tiere, die geschlachtet werden. Leonie fand, dass darin eine sehr wichtige Aussage zum Thema Tierrechte lag. Ich habe ihr einfach erstmal immer zugestimmt. Das fand sie gut. Leonie wollte gerne wissen, wer hinter dieser Seite steckte. Ihre Vermutung? Ein radikales Künstlerkollektiv aus Satanisten, die dort ihr Kunstprojekt mit menschenverachtender Konsequenz betreiben. Ich war mir nicht sicher, ob diese Seite wie ein Kunstprojekt auf mich wirkte. Eigentlich war das eine ziemlich stumpfe Sache, wo einfach Leute ermordet wurden. Mord ist keine Kunst, Mord ist Mord. Kunst ist ja künstlich, Mord ist ja echt. Aber eine Schulklasse ist eine Schicksalsgemeinschaft und Leonie war die mir zugedachte Partnerin. Als meine Freunde in der 6. alle irgendwann aufgehört haben, Eminem zu hören und auf Death Metal umgestiegen sind, habe ich auch für ein paar Monate nur Death Metal gehört. Death Metal ist so ein atonaler Krach für mich, ich kann nicht mal einzelne Bands auseinanderhalten. Aber für ein paar Monate hatte ich mich komplett davon überzeugt, dass das meine Lieblingsmusik ist. So war das jetzt auch. Leonie verstand das alles anders als ich. Das war ja auch interessant und ich wollte mich mit ihr zusammen eingehender damit beschäftigen. An dem Wochenende war ich zum ersten Mal bei Leonie zu Hause. Das Haus war riesig, weiß, hatte Säulen vor der Tür. Meine Knie waren ganz weich beim Klingeln. In so einem großen Haus war ich vorher noch nie eingeladen gewesen. Ich hatte nicht gewusst, dass Leonies Eltern so viel reicher sind als meine. Ihre Mutter war nett zu mir und ich war nervös. Leonie hat gesagt, wir lernen zusammen für einen Mathe-Test und dann sind wir in ihr Zimmer gegangen. Sie hat sich aufs Bett gesetzt und den Computer angemacht, der daneben stand. Ihr Zimmer war total aufgeräumt, genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Nur größer, viel größer als meins. Ich war froh, dass wir uns bei ihr getroffen hatten. Die Wohnung meiner Eltern war mir im Vergleich plötzlich peinlich. Ihr Bett war so ein verschnörkeltes Prinzessinnenbett. Ich habe mich neben sie gesetzt und war sehr aufgeregt. Sie hat die fürchterliche Seite angemacht. Da hockte wieder jemand, diesmal eine Frau. Ich wollte eigentlich nicht sehen, was als nächstes kommt, aber ich konnte mich auch gar nicht konzentrieren, weil ich so nah an Leonie dran war, in ihrem Bett. Der Mann in der Schürze kam diesmal mit einer Kettensäge. Ich hatte wieder dieses taube Gefühl im Kopf. Da merkte ich auf einmal Leonies Hand an. Naja, also jedenfalls hat Leonie mich dann geküsst und ich habe nicht mehr an das Live-Video gedacht. Viele Leute erinnern sich ja nicht so gerne an ihr erstes Mal, weil es irgendwie peinlich war oder schiefgegangen ist. Meins mit Leonie war eigentlich richtig toll. Ist trotzdem jetzt eine furchtbare Erinnerung, wegen dem Video. Rückblickend ist es so klar, dass mit Leonie was falsch gewesen sein muss. Aber damals in der Situation, also es kam mir schon ein bisschen komisch vor, aber drüber nachgedacht habe ich nicht. Leonie wurde meine feste Freundin, wie es immer sein sollte. Und doch ganz anders, als es sein sollte. Ständig guckten wir diese grässlichen Morde. Wir hatten auch sehr viel Sex, sicher mehr als die meisten während ihrer Schulzeit haben. Das war natürlich toll. Aber wenn wir gerade keinen Sex hatten, ging es immer um diese Livestream-Seite. Das war Leonies einziges Hobby. Sie hatte eine extra Mappe angelegt für Informationen über die Seite und Hinweise auf ihre Macher. Sie wollte die finden. Ich weiß nicht warum. Vermutlich, um es zu verstehen. Man denkt immer, es gibt überall was zu verstehen, vor allem bei schrecklichen Dingen. Ich glaube, das stimmt nicht. Vor allem bei schrecklichen Dingen. Leonie war nicht die Einzige, die diese Livestreams guckte. Es gab anonyme Chatrooms und Foren, wo sich Leute über die Seite und ähnliche Sachen austauschten. Die Fans von dem Schürzenmann nannten ihn den Hirsch. Dass die Morde echt waren, war unter ihnen unumstritten. Ich hegte damals noch die Hoffnung, einfach sehr gut gemachte Spezialeffekte zu sehen. Computer können heutzutage ja alles Mögliche. Leonie durchforstete Vermisstenanzeigen nach Leuten, die sie im Stream gesehen hatte. Es war schwer, weil man die nie gut sah und in Beschreibungen meistens vor allem stand, was die Leute angehabt hatten. Im Live-Video waren ja alle nackt. Trotzdem hatte Leonie ein paar Anzeigen, bei denen sie fast sicher war, die Leute sterben gesehen zu haben. Auffällig viele von denen waren Studenten aus Freiburg. Damit hatte Leonie eine echte Spur. Das Schlimmste, sie wollte, dass wir einen Wochenendtrip dahin machen. Ihre Eltern haben es erlaubt, meine Eltern haben es erlaubt. Wir waren ja so vernünftig und verantwortungsvoll. Wenn die wüssten. Ich wollte erst nicht. Hatte Angst, natürlich. Hab gesagt, dass das sicher Zeitverschwendung ist. Dann hat mir Leonie gezeigt, wie viele Kondome sie eingepackt hat für den Trip. Da habe ich dann aufgehört zu widersprechen. Freiburg ist super. Wir sind an der Dreisam spazieren gegangen, waren auf dem Berg und sind über diese kleinen Bächlein in der Innenstadt gesprungen. Wenn nicht das ganze schreckliche Zeug passiert wäre, würde ich da studieren wollen. Richtig schön. Tolle Bars und Läden. Und wir hatten richtig tolles Wetter. Es wäre ein schöner erster Pärchenkurzurlaub gewesen, wenn wir nicht da gewesen wären, um brutale Serienmörder zu finden. Ich war mir nicht sicher, wofür eigentlich. Hab mich nicht getraut, Leonie das mal ganz direkt zu fragen. Ich hatte Angst vor der Antwort. Dass sie sich denen anschließen will oder sowas. Dass man sowas mit 16 seiner ersten Freundin zutraut, das ist halt wahrscheinlich auch nicht richtig normal, ne? Ist schon alles krass, so mit Abstand. Leonie wollte vor allem unbedingt zu einer Party in so einem Techno-Schuppen, in dem zwei von den Verschwundenen zum letzten Mal gesehen worden sind. Eintritt da war natürlich ab 18. Aber Leonie hat irgendwas zu dem Türsteher gesagt und dann hat er uns einfach trotzdem reingelassen. Ich fand's da drin furchtbar. Die Musik klang wie ein ganz langsamer Horrorfilm unter Wasser. Es war dunkel. Alle wirkten irgendwie auf Drogen. Alle waren super alt. Total unheimliche Atmosphäre. Keine Ahnung, warum man so seine Freizeit verbringen will. Ich stand mit einem Alsterwasser bei der Garderobe, während Leonie auf die Tanzfläche ging und Leute fragte, ob sie den Hirsch kennen. Sie war offenbar nicht so erfolgreich und mir wurde langweilig. Neben mir stand ein Typ mit 1000 Tattoos, der den Kiefer nach vorne und hinten schob und energetisch neben den Takt mit dem Kopf nickte. Wenn mir nicht so langweilig gewesen wäre, hätte ich gar nicht so genau hingeguckt. Aber so entdeckte ich an seinem Hals ein Tattoo, das mich vor Schreck kurz einfrieren ließ. Ein Geweih. Ich wusste, dass ich ihn fragen musste. Die Worte kamen kraftlos und leise, aber er verstand mich. Kennst du den Hirsch? Er hörte auf zu nicken und sah mich neugierig an. Er hatte Kontaktlinsen in den Augen, die den ganzen Augapfel schwarz erscheinen ließen. Ich wäre am liebsten weggelaufen.
Willst du den Gehörnten treffen?
Fragte er mich. Es sprudelte panisch aus mir heraus. Auf keinen Fall! Er lachte ein rasselndes Lungenkrebslachen.
Aber ich glaube, deine Freundin will,
sagte er und zeigte auf Leonie, die immer noch auf der Tanzfläche fremde Leute ansprach.
Ihr seid hier falsch. Er residiert in Offenburg.
Dann ging er wieder dazu über, seinen Kiefer zu verkrampfen und den Kopf ruckartig zu bewegen. Tanzen. Ich lief zu Leonie und erzählte ihr von dem merkwürdigen Gespräch. Sie wollte unbedingt auch mit dem tätowierten Muskelmann sprechen, aber als wir zurück bei der Garderobe waren, war er verschwunden. Ich hatte mit jemandem gesprochen, der offensichtlich mehr über die schreckliche Webseite wusste. Mir lief es kalt den Rücken runter. Leonie war geradezu euphorisch. Sie wollte noch ganz lange in der Techno-Disco bleiben und tanzen. Als Anreiz versprach sie, dass wir später Sex auf dem Klo haben könnten. Aber als es soweit war, waren alle Toiletten vollgekotzt und ekelhaft. Und mir verging die Lust. Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Regionalzug nach Offenburg. Ich fand die Idee dumm. Offenburg ist eine ganze Stadt. Der Ortsname allein reicht nicht, um irgendwas herauszufinden. Leonie sah das anders. Sie meinte, wir müssten uns einfach mal umgucken. Sie hatte recht. Schon am Bahnhof gab es Geweih-Graffitis. Ich wollte überall sein, nur nicht in dieser verfluchten Stadt. Am Rand des Stadtkerns, zwischen Sexshop und Autobahn, stand eine heruntergekommene verlassene Halle, die gebaut war wie eine Kirche. Türen und Fenster waren zugenagelt, aber den Haupteingang hatte irgendjemand aufgebrochen. Leonie ging sofort rein. Ich hatte die grässlichen Bilder aus dem Netz vor Augen und wollte auf keinen Fall mitkommen. Folgte ihr aber natürlich trotzdem. In der großen Halle war alles voller Graffiti. Im Zentrum, hinter der Bühne, war ein riesiges, kunstvoll gestaltetes Geweih. Im Zuschauerraum sicher 1000 rote, hochgeklappte Stühle. Hinter der Lobby ging es ins Treppenhaus. Die Fliesen waren von den Wänden abgesplittert, nackter Putz an jeder Ecke. Leonie ging die Treppe runter, in den Keller. Mein Herz sank langsam, aber unaufhaltsam in die Hose. Die Wände, der Boden, das alles war dieselbe Bauweise wie der grässliche Raum aus den Live-Videos. Ich war mir mittlerweile sicher, dass wir an dem Ort waren, wo sie produziert wurden. Plötzlich standen wir mittendrin. Es war der Raum aus den Videos, der Mordraum. Graue Wände, grauer Steinboden, keine Fenster, nur eine schwere Tür zum Kellergang. Die Tür stand offen. Der Raum war leer. Keine Kameras, keine Gefangenen, kein Mann mit Geweih. Da waren nur wir. Leonie grinste mich an und ich wusste sofort, was sie wollte. Ich hätte gar nicht Nein sagen können. Es war ungemütlich, gruselig und geschmacklos, aber eben auch sehr aufregend. Als wir fertig waren und ich meine Hose wieder anzog, hörte ich auf einmal Schritte im Gang. Ich hatte die größte Panik meines Lebens. Leonie nicht. Sie rief: "Hallo?" Die Schritte blieben kurz stehen und entfernten sich dann schnell. Sie rannte zur Tür, um zu sehen, wer da war. Aber der Gang war leer. Sie rief noch ein paar Mal: "Hallo?" Aber ich bestand darauf, dass wir diesen grässlichen Ort jetzt sofort verlassen. Herausgefunden hatten wir nichts, aber Leonie wirkte trotzdem zufrieden. "Wir müssen auf jeden Fall ganz bald wiederkommen", erklärte sie 1000 Mal. Ich war mir absolut sicher, dass ich nie wieder auch nur einen Fuß nach Offenburg setzen würde. Leonie hatte in der nächsten Woche eine E-Mail im Postfach. Die Absenderadresse war ein langes, zufälliges Wirrwarr aus Zahlen und Buchstaben. Der Inhalt? "Wir sehen dich." Es war klar, wo die Mail herkam. Ich drängte darauf, damit zur Polizei zu gehen, aber Leonie wollte nicht. "Da war ja nichts in dem Haus", sagte sie. "Was sollen wir denen sagen?" Ich wollte der Polizei die Webseite mit dem Live-Video zeigen, aber Leonie wimmelte mich ab. "Die kennen die Seite. Ich habe denen die gezeigt und ich war sicher nicht die Einzige. Jeder, der das entdeckt, geht damit doch erstmal zur Polizei. Die wissen offensichtlich nicht, was sie damit anfangen sollen. Ich habe versucht, dir Vernunft einzutrichtern. Du bist in Gefahr, habe ich immer gesagt. Das ist eine Drohung von gefährlichen Leuten." Aber Leonie sah das offensichtlich anders. Sie fing jetzt an, immer ganz viele Bücher über Kelten zu lesen. Der Gehörnte war wohl irgendwie eine Übersetzung des Namens eines keltischen Gottes. Sie fing an, über so merkwürdige, pseudophilosophische Fragen zu grübeln. Was, wenn der Raum aus dem Live-Video nur im Internet existiert? Was, wenn der gehörnte Gott seine Opfer in seine eigene Dimension entführt hat und da filmt und schlachtet? Was, wenn das alles keine Kunst ist, sondern antiker Kult? Ich fand halt eigentlich immer noch, dass es einfach Mord war. Das ganze Gerede fand ich verwirrend und ich fragte mich, ob Leonie vielleicht mit Kiffen angefangen hatte. Sie schien mehr und mehr davon überzeugt zu sein, dass diese Webseite irgendwas mit übernatürlichen Kräften zu tun hat. Ich fand's schlimm. Leonie war doch in der evangelischen Jugend. Warum war sie auf einmal so fasziniert von Satanismus? Ich wollte meine Streberfreundin zurück. Im Grunde hatte ich die nie gehabt. Ich wollte zurück zu meiner Fantasie von Leonie, in die ich mich verliebt hatte, bevor ich die echte Leonie richtig kannte. Die echte Leonie machte mir Angst. Sie wollte zurück nach Offenburg. Ich wollte nicht. Sie sagt: "Dann fahre ich eben alleine", und packt demonstrativ noch mehr Kondome in die Reisetasche als letztes Mal. "Mach das", ist alles, was ich gesagt habe. Ich habe nicht mal richtig versucht, sie aufzuhalten. Ich hätte es sicherlich auch nicht geschafft, aber es würde sich besser anfühlen, zu wissen, dass ich alles versucht habe, um sie aufzuhalten. Ich habe gar nichts versucht. Leonie ist nach Offenburg gefahren und nie wiedergekommen. Ich habe mich erbärmlich gefühlt. Es gab eine große Suche. Ihre Eltern waren verzweifelt. Die Polizei hat alle befragt, mich natürlich zuerst. Dann habe ich alles erzählt, die ganze Geschichte. Ich habe denen die Seite gezeigt und erzählt, wie fasziniert Leonie davon war und dass sie dahin gefahren ist, wo sie dachte, dass die Videos produziert werden. Ich dachte, jetzt fährt die Polizei nach Offenburg, durchsucht dieses Gebäude, findet Leonie, nimmt die Verbrecher fest und der ganze Schrecken endet. Stattdessen haben Leonies Eltern mich angezeigt. Verleumdung. Ich musste eine Erklärung unterschreiben, nie wieder zu behaupten, Leonie wäre Fan von so einer schrecklichen Seite gewesen. Egal, dass die ganze Klasse Zeuge war. Egal, dass das die einzige Spur war, die zu ihrer Tochter führen könnte. Ich durfte den Ruf ihres heiligen Mädchens nicht mit so ekligen Lügen beschmutzen. Mir wurde ein hohes Bußgeld angedroht. Meine Eltern haben total Panik bekommen. Weder so ein Bußgeld noch einen Anwalt konnten sie sich leisten. Alle wollten, dass ich einfach aufhöre, so komische Geschichten über Leonie zu erzählen. Ich war so wütend. Jetzt war ihr Ruf plötzlich wichtiger als ihr Leben? Die Polizei durchsuchte die Halle trotzdem. Ergebnislos. Auch wenn sie mir zustimmten, der Raum dort im Keller sah genauso aus wie der Raum in dem Live-Video. Sie sagten, vermutlich sei das alles nicht live und nicht echt, sondern ein aufwendiger Fake, der dort gedreht worden war. Schöne Theorie. Mit einem Haken. Leonie blieb trotzdem verschwunden. Weil die Erwachsenen nutzlos waren und mir nicht glauben wollten, bin ich alleine zurück nach Offenburg gefahren. Sämtliches Geld, das ich hatte, ging für ein Bett in einem Massenschlafraum in der Jugendherberge drauf. Egal, ich war nicht zum gemütlich Schlafen da. Meinen Laptop wollte ich trotzdem nicht dalassen. Der wäre auf jeden Fall geklaut worden. Also habe ich ihn immer mit mir rumgeschleppt, egal wie schwer das Teil war. Ich bin gleich nach meiner Ankunft zurück zu der Halle gegangen. Die Notwendigkeit, Leonie zu finden, hat meine Angst in dem verlassenen Gebäude irgendwie verdrängt. Ich habe richtig gerufen da drin. Hallo? Ist irgendjemand hier? Wie Leonie bei unserem ersten Besuch. Aber niemand war da. Ich bin zu dem schrecklichen Raum gegangen. Es hing noch Polizeiflatterband davor. Der Raum war leer. Ich habe mit einem weißen Edding an die Wand geschrieben. Wo ist Leonie? Dann bin ich gegangen. Hab noch die anderen Stockwerke gecheckt. Mehr Geweih-Graffitis und immer das Wort Kernunos. Sonst nichts. Das ganze Gebäude war leer und am Auseinanderfallen. Das einzige erwähnenswerte Lebewesen da drin war eine Ringelnatter im Eingangsbereich, als ich rausging. Eklig, aber harmlos. Ich ging zurück in den Freiburger Techno-Club. Der gruselige Typ war nirgendwo zu finden und egal, wem ich ihn beschrieb, niemand wollte ihn kennen. Leonie hatte auch niemand gesehen. Alles Sackgassen. Der nächste Tag war Sonntag. Abends musste ich zurück nach Hause, um keine Schule zu verpassen. Ich ging vorher ein letztes Mal in die leerstehende Halle. Diesmal lief ich direkt zum Videoraum. Meine letzte Hoffnung? Vielleicht hatte jemand meine Frage beantwortet. Und tatsächlich, unter meiner Frage stand was drunter. Ich brauchte kurz, um zu verstehen, dass es ein Link war mit vielen zufälligen Zahlen und Buchstaben. Ich holte meinen Laptop heraus, um den Link aufzuschreiben. Da poppte ein Fenster auf, das fragte, ob ich mich mit dem Internet verbinden wollte. Das verlassene Gebäude hatte WLAN. Kein Passwort. Ich gab den Link direkt im Browser ein und vor mir baute sich die grässliche Seite auf. Das Live-Bild vom Raum. Nur, dass es nicht live sein konnte. In dem Raum saß Leonie. Nackt. In die Ecke gekauert. An der Wand stand meine Frage mit weißem Edding. Wo ist Leonie? Runter der Link, den ich abgetippt hatte. Der Gehörnte trat ein. Er hatte eine Metallsäge in der Hand. Er hat sich Zeit gelassen. Ich habe keine Sekunde weggesehen. Von allen Morden, die ich gesehen habe, war das der grausamste. Nicht nur, weil es Leonie war. Als er fertig war, starrte der Mann mit der Maske in die Kamera, als würde er mich direkt anschauen. Dann ging er zur Wand und kramte ein Stück Kreide hervor. Er schaute sich meine Frage an. Wo ist Leonie? Dann strich er das Wort Leonie durch und verließ den Raum. Ich klappte den Laptop zu und konnte kaum atmen. Mein Blick fiel an die Wand. Das Wort Leonie war durchgestrichen. Ich bin noch nie so gerannt, wie ich aus diesem Haus rausgerannt bin. Zum Bahnhof, nach Hause und nie wieder nach Offenburg. Das Internet ist voller dunkler Ecken, von denen die meisten nicht einmal etwas ahnen. Es ist gefährlich. Jemand muss junge Menschen davor schützen. Deshalb mache ich jetzt Aufklärungsarbeit für die freikirchliche Gemeinde über Satanismus und Pädophilenringe im Netz. Natürlich nicht über gehörnte Männer in Räumen, die nur im Internet existieren. Das glaubt mir ja eh keiner. Außer Sie, oder? Sie glauben mir doch.
Wir sammeln und archivieren das erstmal nur. Aber, ja, ich glaube Ihnen.
Danke.
Danke.
Ich wünschte, wir hätten das nicht gehört.
Ja, das war hart.
Ich glaube, ich habe genug von diesen Tapes gehört für ein Leben.
Das wäre schön, ja.
Was war jetzt in der Höhle?
Okay, ich zeig's dir.
Das war Korridore. Folge 22. Der Gehörnte. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henriks. Mit Max Schimmelpfennig, Nisan Adekan, Ulrich Bank, Gillian Anthony, Vincent Elmers. Aufnahmen: Christian Grundei. Sounddesign und Mischung: Thomas Güthaus. Buch und Regie: Lars Henriks. Redaktionelle Mitarbeit und Dramaturgie: Roman Ruthardt. Redaktion: Mareike Mage. Produziert von Guter Content und Antikino Media für den SWR 2024. Gleich abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
Thomas Eberle, Gründer und Inhaber von Diamond Shop, auf dem Weg nach Hause. Unsere Widerstandsbewegung ist in die Enge getrieben. Die Agenten der Samos-Regierung sind in der Überzahl. Sie haben unseren Unterschlupf gefunden und umstellt. Jemand aus unserer Mitte muss uns verraten haben.
Wer von uns würde sowas tun?
Nicht du, mein guter Patrick. Aber ich nehme es auch dem Verräter nicht übel.
Dann nehme ich es der verlogenen Sau doppelt übel. Wer war es, Thomas?
Oh, meine hitzköpfige Zoe. Was geschehen ist, ist geschehen. Es gilt jetzt, sich der Situation zu stellen.
Dann werden wir an deiner Seite kämpfend untergehen.
Oh, Patrick, du bist noch so jung. Wer das Schwert ergreift, wird durch Schwert umkommen. Niemand hier muss heute sterben. Niemand außer mir.
Nein! Du darfst nicht sterben. Die ganze Bewegung wird zusammenbrechen ohne dich.
Habt ihr mir denn niemals zugehört? Keine Helden, keine Führer. Ich bin nur ein Mann. Was sie fürchten, sind unsere Ideen.
Du kannst doch nicht einfach wie ein Lamm zur Schlachtbank traben.
Mein Opfer wird euch stärken.
So war es nicht gedacht. Du solltest uns triumphieren sehen. Du solltest die Freiheit erleben, die du der Welt zurückschenken wolltest.
Ich habe jede mögliche Version der Welt gesehen, Zoe. Ich habe Freiheit und Chaos zuhauf erlebt und werde noch mehr Welten sehen, wenn ich hier nicht mehr bin. Rettet euch selber. Lasst sie nicht gewinnen. Ihre Sprache ist Gewalt. Unsere Waffen sind Ideen. Streut sie, pflanzt sie, bringt sie in jeden Winkel der Welt. Erzählt die Geschichte von Thomas Eberle. Und wie die Häscher des Pythagoras ihn hinterhältig und feige aus dem Weg geräumt haben. Aus Angst vor dem Ruf nach Freiheit. Ich bin bereit. Mein Name ist Thomas Eberle. Ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Ah, ah, ah.
Thomas getötet!
Schweine!
Stell dir vor, du erlebst etwas Übersinnliches. Etwas, das du dir nicht erklären kannst. Du träumst etwas und kurz darauf wird es wahr. Oder bei dir zu Hause geschehen seltsame Dinge. Aber eigentlich glaubst du nicht an Gespenster oder Dämonen oder Engel. Was machst du dann? Jahrzehntelang haben Menschen in solchen Fällen bei diesem Mann angerufen.
Es zeigte sich, dass die Ausschläge der Messdiagramme nichts mit Stromstößen zu tun hatten, sondern vom Medium psychokinetisch bewirkt worden war.
Hans Bender, Deutschlands einziger Professor für Parapsychologie und vielleicht der größte Geisterjäger aller Zeiten.
Professor Bender, der Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie.
Jahrzehntelang war Hans Bender dem Unerklärlichen auf der Spur. Und was er dabei erlebt hat, das erzähle ich in diesem Podcast. Es geht um Spuk, Poltergeister und Wahrträume. Aber auch um die geheimen Psi-Experimente der US-Armee und die okkulten Obsessionen der Nazis. Und vor allem geht es immer um die Frage, gibt es wirklich noch irgendwas da draußen?
Soll das heißen, Herr Professor, dass Sie als Wissenschaftler auch echte Spukphänomene für möglich halten?
Sie setzen mir das Messer auf die Brust. Ich werde Ihnen ebenso direkt antworten und sagen, ja.
Alle Folgen von Geisterjäger findest du in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.